Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörer.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Und dir? Wie geht's euch? Ihr könnt jetzt uns zwar nicht antworten, aber kann ja mal so ins Blaue fragen.
Wir hoffen, euch geht's gut. Und ja, ihr habt Bock auf die erste inhaltliche Folge wieder.
Genau. Wir haben auch ein Thema uns ausgesucht, was relativ viele Frauen betrifft. So viel können wir schon mal spoilern. Es dreht sich nämlich um PCOS, PCO oder jetzt neuerdings PMOS.
Mhm.
Das sagt euch vielleicht jetzt schon einiges.
Genau, und zwar das polyendokrine metabolische Ovarialsyndrom.
Ja, ich finde, das ist ja auch so ein Topic, was auf Social Media ganz oft trendet. Man hat irgendwie immer irgendwas gehört. Manchmal weiß man, dass man da Zysten hat. Manche wissen, dass man da vielleicht so ein bisschen ja androgyne Symptome hat. Und weil es zum Beispiel eben auch gar keine Zysten sind, wollen wir euch darüber einfach ein bisschen mehr erzählen, euch aufklären, dass ihr euch damit auch ein bisschen sicherer fühlt.
Genau, durchaus ein wichtiges Thema, da es auch die häufigste hormonelle Störung bei Frauen im Gebärfähigen Alter ist. Und was euch heute erwartet, ist so ein bisschen, wir wollen nochmal über Allgemeines und die Definition sprechen, außerdem euch ein bisschen darüber aufklären, wie häufig das überhaupt vorkommt. Dann sehr wichtig die Diagnostikkriterien, da es ja hierbei auch zumindest, was ich so immer höre und lese, auch oft zu Fehldiagnosen kommt, beziehungsweise dieses Syndrom sehr gerne von GynäkologInnen diagnostiziert wird und sehr schnell. Darüber wollen wir einmal sprechen und dann eben über die Therapie, eben was man auch darüber hinaus mit Ernährung und Lebensstil ändern kann und auch Nahrungsergänzungsmittel nochmal kurz behandeln.
Genau, weil ich glaube, da kursiert halt eben viel Unwissen auch im Netz und dann hoffen wir, dass euch diese Folge jetzt weiterhilft.
Okay, genau. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, dass das polyendokrine metabolische Ovarialsyndrom die häufigste endokrine, also hormonelle Störung bei Frauen im gebärfähigen Alter ist. Und wir haben ja auch schon kurz angesprochen, dieses Syndrom ist vor allem unter dem Namen PCOS bekannt, was aber eben nicht optimal ist als Bezeichnung, weil es sich eben nicht um Zysten handelt, sondern es sind eigentlich kleine antrale Follikel. Also praktisch unreife Follikel, die im Eierstock sind. Genau, vielleicht einmal zur Pathogenese.
Genau, es ist eben so, dass wir einen gestörten Regelkreis haben zwischen dem Hypothalamus, der Hypophyse und den Eierstöcken. Und so kommt es eben zu einem typischen Symptom, nämlich zu einer Überproduktion von Androgen, männlichen Geschlechtshormonen. Und bei Symptomen meine ich dann auch so ein bisschen, dass eben bei manchen dann eben auch so eine Art von Vermännlichung zum Beispiel passieren kann. Und diese männlichen Geschlechtshormone stören eben die Follikelreifung und verhindern auch den Eisprung.
Genau. Und diese verbleiben dann eben im Eierstock und das kann dann auch bei dem Arzt eben im Ultraschall gesehen werden. Außerdem, was man, glaube ich, auch schon häufiger gehört hat, ist, dass es auch oft mit einer Insulinresistenz verbunden ist, dieses Syndrom.
Genau, und da kommen wir nachher dann auch noch drauf, wenn wir uns zum Beispiel mögliche Therapieformen anschauen, aber eben auch, wenn wir uns die Ernährung angucken. Und ich wollte noch mal kurz was zu diesen vielen kleinen, unreifen Follikeln sagen, weil das wirklich tatsächlich im Ultraschall aussieht wie eine Perlenkette. Also wirklich so eine Aufreihung von diesen Follikeln. Und das kann man dann eben auch beim Gynäkologen sehen. Und deswegen, glaube ich, diagnostizieren das dann auch viele Frauenärzte direkt mal schnell so aus dem Bauch heraus. Genau. Aber jetzt noch mal zu den Ausschlussdiagnosen.
Genau, es werden nämlich dann auch andere Ursachen für diese Symptome ausgeschlossen, zum Beispiel androgenbildende Tumore, das androgenitale Syndrom oder Morbus Cushing, die müssen ausgeschlossen werden. Und genau, generell, weil ich ja schon auch in der Einleitung gesagt habe, dass das PMOS immer sehr schnell diagnostiziert wird und ich kenne auch einige Geschichten aus meinem Umfeld, wo praktisch dann junge Frauen, Mädchen direkt irgendwie Angst bekommen haben und am Boden zerstört waren, weil ihnen das diagnostiziert wurde. Also zum einen, wir gehen nachher noch auf die genauen diagnostischen Kriterien ein, ist es nicht immer das. Und zum anderen auch, finde ich wichtig, hier gleich am Anfang schon mal zu sagen, auch wenn man dieses Syndrom dann hat, ist es möglich, Kinder zu bekommen. Genau. Das ist immer, glaube ich, eine ganz große Angst von vielen, dass man dann keine Kinder mehr bekommen kann. Man kann ja aber noch einen Eisprung haben. Manchmal ist es verzögert, manchmal, ja, man kann die Symptome behandeln, man kann auch dagegen was tun. Also es ist kein Grund, dass man den Kinderwunsch nicht mehr erfüllen kann. Das finde ich noch wichtig an der Stelle zu sagen.
Ja, und ich finde gerade Frauenärzte, also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist, aber Frauenärzte sind einfach ganz oft so, weiß ich nicht, die gehen da so unsensibel mit solchen Diagnosen dann auch um. Wie gesagt, zumal auch nicht nur ein Symptom davon gleich die Diagnose PMOS mit sich bringt. Zumal PMOS auch gerade erst in der Bezeichnung ist relativ aktuell, dass das angepasst wurde. Deswegen nur für euch als Disclaimer, fügen wir auch noch in Klammern PCOS hinzu, weil die meisten das darunter kennen. Genau, und ich finde halt, wie gesagt, Gynäkologen sind da selten sensibel und wenn man dann halt einfach nur googelt, kann es sein, dass man da erstmal Angst bekommt. Genau, vielleicht noch einmal kurz zur Prävalenz, das heißt, wie häufig tritt denn diese Erkrankung überhaupt auf? Und das sind tatsächlich 8-13% aller Frauen im reproduktiven Alter, das heißt im gebärfähigen Alter. Und ich finde, man bekommt es auch tatsächlich sehr oft im Freundeskreis mit, dass einige damit eben Probleme haben. Genau. Außerdem beim metabolischen Risiko muss man sagen, dass dann über 50% der Betroffenen auch Bauchfett aufweisen, also viszerale Adipositas. Das ist tatsächlich dann auch einfach eine Folge davon, wenn man eben eine Insulinresistenz hat und auch eben das Risiko für einen Typ-2-Diabetes oder Schwangerschaftsdiabetes ist eben auch 3-mal so hoch wie bei gesunden Frauen.
Genau, und hinzufügen kann man vielleicht auch noch sagen, dass es auch oft zu einer psychischen Belastung eben durch dieses Syndrom kommt und auch hier eine hohe Prävalenz für Depressionen und Angsterkrankungen bei den Patientinnen besteht.
Genau. Damit ihr das ein bisschen besser einschätzen könnt und versteht, wollten wir noch einmal darauf eingehen, wie jetzt die Diagnostikkriterien eben nach der aktuellen Leitlinie sind, damit ihr das auch einmal vielleicht besser einordnen könnt. Also es ist so, dass die Diagnose nach den modifizierten Rotterdam-Kriterien ablaufen muss und dafür müssen dann eben bei einer richtigen PMOS-Diagnose mindestens 2 der folgenden 3 Kriterien erfüllt sein.
Genau, und zwar zum einen der klinische und oder biochemische Hyperandrogenismus. Und da werden eben gewisse Scores sich angeschaut. Es wird nach Akne, nach Haarausfall, also Alopezie geschaut und eben auch biochemisch erhöhte Androgenwerte im Blut müssen aufgewiesen werden.
Genau, dann das zweite ist die Dysfunktion der Ovulation, also eine Oligo- oder Anovulation, also seltene oder fehlende Eisprünge. Und daraus kann dann, wie gesagt, auch entstehen, dass man es vielleicht etwas schwerer hat, Kinder zu bekommen, muss aber halt eben nicht sein. Und damit einhergeht dann auch meistens oder nicht immer eine Zyklus-Tempostörung, also entweder sehr, sehr kurze Zyklen, sehr, sehr lange Zyklen. Oder weniger als 8 Zyklen pro Jahr. Nur für euch, so ein normaler Zyklus sind ungefähr 28 Tage.
Genau, plus minus, das ist ja immer bei allen Frauen sehr unterschiedlich. Und das dritte Rotterdam-Kriterium ist dann noch die polyzystische Ovarmorphologie, haben wir ja auch schon kurz drüber geredet, und oder ein hohes Anti-Müller-Hormon. Und da ist jetzt in der neuen Leitlinie, die Leitlinie ist von 2024, eben auch in der Beschreibung hier zu der Folge für euch verlinkt, falls ihr nochmal was nachschauen möchtet. Ein hoher Anti-Müller-Hormonwert gilt eben auch in der neuen Leitlinie jetzt als ein alternatives Kriterium zu dieser polyzystischen Ovarmorphologie.
Genau, und das ist eben diese Aufreihung von unreifen Follikeln, die man im Ultraschall sieht, dass ihr es nochmal einordnen könnt. Genau, dann jetzt noch zu zusätzlicher Diagnostik, die tatsächlich stattfinden sollte, einfach um das gesamte Bild irgendwie abzuchecken. Wir haben ja schon von dem metabolischen Syndrom gesprochen, deswegen ist es auch wichtig, dass man den Stoffwechsel auch nochmal mit unter die Lupe nimmt. Das heißt, man macht einen oralen Glukosetoleranztest bei der Erstdiagnose, das Lipidprofil. Man kann sich auch mal den Langzeitblutzuckerwert angucken und auch noch den HOMA-Index. Also das sind auch noch wichtige Blutwerte.
Genau, außerdem würde man dann auch noch den Blutdruck und das Gewicht regelmäßig kontrollieren. Und auch haben wir ja über die psychischen Begleiterkrankungen gesprochen, dass man auch da in Gesprächen als Arztärztin nochmal darauf eingeht.
Wenn man sich jetzt nochmal anschauen will, wie man Differentialdiagnosen abgrenzen kann, wäre es zum Beispiel die Labordiagnostik bei einem Prolaktinom oder Amenorrhoe, dass man eben den Prolaktinwert misst, bei einer Hyper- oder Hypothyreose eben TSH und FT4. Da haben wir auch eine Folge zugemacht, da könnt ihr auch gerne mal einmal reinschauen. Genau, und dann bei der nicht klassischen adrenalen Hyperplasie, oh, jetzt wird es bisschen kompliziert, würde man 17-Alpha-Hydroxyprogesteron einmal messen und gegebenenfalls noch den ACTH-Test.
Genau, und dann könnte man eben auch noch schauen, ob es sich um eine primäre Ovarialinsuffizienz handelt mit dem FSH oder das Cushing-Syndrom ausschließen durch Cortisol und ACTH. Und wenn man einen starken Hirsutismus hat, dann könnte man eben auch nochmal dieses vorhin auch angesprochene, diese androgen-sezernierenden Tumoren ausschließen. Also im Endeffekt sind das alles nochmal jetzt Laborwerte, um zu schauen, ob es nicht doch etwas anderes als das PCO oder PMO-Syndrom ist.
Genau, und wenn man eben eine Schwangerschaft ausschließen würde, dann würde man Beta-HCG messen. Das kennt ihr ja vielleicht schon.
Genau, und dann sind wir auch schon bei der Therapie angekommen. Ganz einfach, also ich habe tatsächlich auch zu dem Thema einen Podcast gehört und da hat auch eine Ärztin gesagt, dass sie grundsätzlich das auch nicht so gerne als Krankheit bezeichnet und dass man auch grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur einen sehr langen oder sehr kurzen Zyklus hat und sonst keine stark einschränkenden Symptome hat, auch gar nicht zwangsläufig hier therapieren muss. Was aber auf jeden Fall immer etwas ist, was man ja gut machen kann, ist eben eine Lebensstilintervention. Und das ist hier auch tatsächlich aber die Basistherapie. Man würde Gewichtsmanagement machen, man würde sich die Ernährung anschauen, die Bewegung anschauen. Und das ist eben besonders wichtig, wenn es hier Übergewicht oder Insulinresistenz, wenn die vorliegen und man sozusagen dagegen vorgehen möchte.
Ja. Und da ist vielleicht auch einfach nur noch mal zu sagen, einfach mit einer Insulinresistenz ist es auch einfach nicht so leicht abzunehmen. Es ist ein bisschen wie so eine Spirale, muss man irgendwie auch dazu sagen. Wir kommen da gleich noch mal ein bisschen genauer zu, wie man auf was man da achten muss. Ne? Also da darf man sich auch nicht zu hart mit sich selber sein, wenn das vielleicht einfach nicht so schnell geht. Genau, wenn man jetzt keinen Kinderwunsch hat, dann kann man überlegen, eben diese zum Beispiel Symptome der Akne oder auch vom Zyklus mit der Pille zu therapieren und wenn man eben starke androgene Symptome hat, eben auch Antiandrogene zu nehmen. Ich muss an der Stelle sagen, das muss jeder irgendwie für sich selber entscheiden, weil dort wird natürlich dann nicht die Ursache behandelt, sondern es wird halt eben mit Hormonen das dann einfach ein bisschen ausgeglichen, aber halt nicht ja, die Insulinresistenz umgangen zum Beispiel.
Genau, wobei man natürlich auch immer sagen muss, für den weiblichen Körper sind die weiblichen Hormone schon wichtig, zum Beispiel Östrogen jetzt, was die Knochen angeht und so. Wenn sowas dauerhaft fehlen sollte, dann muss man sich da schon überlegen, dass man auf jeden Fall das vielleicht ersetzen muss. Genau, außerdem gibt es dann noch die Option, wenn jetzt vielleicht der Zyklus aktuell gar nicht vorhanden ist, was ja nicht unbedingt sein muss, aber wenn ein Kinderwunsch besteht und aktuell kein Zyklus vorhanden ist, dann kann man eben auch eine Follikelstimulation machen mit zum Beispiel Letrozol oder Clomiphen oder eben auch ein ovarielles Drilling oder assistierte Reproduktion.
Genau, das ist die IVF-Methode. Vielleicht kennt man es eher unter dem Namen. Aber da lasst euch auf jeden Fall auch von Profis beraten, vom Gynäkologen in der Kinderwunschklinik. Die kennen sich da meistens auch mit aus. Genau. Das metabolische Symptom an sich kann man zum Beispiel mit Metformin behandeln. Das ist jetzt nicht bei PMOS zugelassen, aber es senkt eben die Insulinresistenz und dann eben im Umkehrschluss auch die Androgene, weil das, wie gesagt, so eine, ja, leider Hormonregelkreisspirale ist, in der man sich halt eben bei dieser Krankheit befindet. Genau.
Genau, das sind sozusagen die Therapieoptionen, wenn man therapieren möchte.
Vielleicht an der Stelle noch gesagt, das ist gerade noch sehr in der Forschung, aber auch GLP-1s werden dort auch stark einfach untersucht. Aber ja, die wirken ja oder werden ja unter anderem auch bei Typ-2-Diabetes eingesetzt. Dementsprechend kann man das jetzt vielleicht unter der Herleitung verstehen, wieso die vielleicht auch bei PCOS oder PMOS helfen könnten.
Wobei die auch wirklich gerade bei allem untersucht werden, irgendwie,
ja,
oder?
Ja, total.
Das ist schon crazy.
Aber man weiß, oder was ich auf jeden Fall in einem Artikel gelesen habe, dass sie zum Beispiel auch irgendwie in den Eierstöcken einen Eisprung oder irgendwie das anregen können. Da gibt es anscheinend auch GLP-1-Rezeptoren.
Es gab doch die Babys auch.
Ja, genau.
Dadurch
ja.
So viele. Mhm. Ja, habe ich auch mal gekriegt.
Also das nur am Rande. Wenn ihr da mehr wissen wollt, könnt ihr das ja mal googeln.
Genau. Und wir haben ja schon gesagt, die Basistherapie ist einfach eine Lebensstiländerung und Ernährung. Und Ernährung ist ja, glaube ich, für viele auch immer so ein Thema, wo man sich irgendwie gerne noch mehr mit beschäftigen möchte, mehr wissen möchte. Und dazu ist zu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie so eine Makronährstoffverteilung in der Leitlinie genannt oder so. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, es ist wichtig, den Blutzucker und dadurch auch eben den Insulinspiegel konstant zu halten. Generell wird ja bei gefühlt fast allen Erkrankungen immer diese Mittelmeer- oder mediterrane Diät empfohlen, dass man sich dementsprechend ernährt. Und das ist auf jeden Fall auch bewährt, dass sozusagen eine Ernährungsanpassung sich positiv auswirken kann. Es gibt eben die Empfehlung, dass man sagt, irgendwie 30-40% Kohlenhydrate und hierbei niedriger glykämischer Index. Da haben wir, glaube ich, auch in der Diabetes-Folge mal drüber gesprochen. Fette auch 30-40% und hier natürlich, das gilt ja auch eigentlich für jeden gesunden Menschen. Also natürlich sind hochwertige Fette, vor allem Omega-3-Fettsäuren, das Produkt der Wahl eher als irgendwelche tierischen Fette. Und Proteine 20-30%, weil das ja auch tatsächlich Blutzuckerspitzen ein bisschen abfangen kann. Genauso wie wenn man einen Apfel isst und ein bisschen Nüsse dazu kombiniert, dann steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht so stark. Also auf solche Dinge kann man dann auch nochmal zurückgreifen.
Genau, und auch ganz grundsätzlich, wenn ihr zum Beispiel eine Mahlzeit vor euch habt, dann fangt am besten immer erstmal mit Salat an oder Proteinen, einfach komplexeren Konstrukten und esst dann danach eher die einfachen Kohlenhydrate, weil einfache Kohlenhydrate sind an sich auch nicht bevorzugt, also da auch eher komplexere Kohlenhydrate. Aber wenn ihr einfache esst, zum Beispiel Weißbrot oder so, dann versucht die einfach am Ende der Mahlzeit zu essen, weil dadurch steigt halt der Blutzucker auch eben nicht so stark. Und was man auch weiß, ist, dass wenn man eine Mahlzeit gegessen hat, zum Beispiel jetzt wirklich Pizza oder so, wo man wirklich sehr viel einfache Kohlenhydrate gegessen hat und danach noch sich bewegt, dann steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht so sehr an.
Mhm, genau. Ja, und wir haben ja schon auch über die verschiedenen Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße gesprochen. Wichtig ist auch noch vielleicht zu nennen die Ballaststoffe. 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag werden auch empfohlen. Und ich meine auch, dass ich wirklich gelesen habe, dass eigentlich fast jeder zu wenig Ballaststoffe zu sich nimmt.
Man schafft es nicht. Wenn man das einmal trackt, Leute, ich würde euch das einmal empfehlen, dass ihr einmal eure ganz normale Ernährung einfach nur irgendwo eingebt in irgendeinem Kalorientool oder so, keine Ahnung, und dann mal guckt, wie viel Ballaststoffe das sind, und es sind meistens nur so 15.
Aber hier auch Triggerwarnung, wenn ihr ein bisschen mit Essen gefährdet seid, mit Essstörungen, dann lasst es bitte.
Oder ihr blendet die Kalorien aus und lasst euch nur Ballaststoffe anzeigen.
Ich glaube, das kann man mit KI sehr gut machen, dass man sagt, berechne mir nur die Makronährstoffe, keine Kalorien. Also wenn ihr da ein bisschen Probleme mit habt, dann genau, lieber so vielleicht. Aber auf jeden Fall Ballaststoffe kann man halt immer gut, finde ich, kombinieren, wenn man sich einen Shake macht, dass man dann ein bisschen Flohsamenschalen reinmacht. Hier aber der Reminder dann, bitte genug trinken, sonst endet das Ganze nicht so schön. Ja, genau.
Genau, und ich glaube, dann noch der zweite große Punkt, hat Tabea ja gerade nochmal gesagt, aber generell eine anti-entzündliche Ernährung, dass man eben aus diesem Stress-Hormon-Kreislauf im Körper halt eben rauskommt. Und da könnt ihr auf viel Gemüse setzen, Omega-3, das ist zum Beispiel in Lachs, in Walnüssen und in Leinöl drin, auch in Leinsamen, die könnt ihr natürlich auch verwenden, gutes Olivenöl, frische Beeren und eben Transfette vermeiden, ne? Transfette, wisst ihr, in sehr verarbeiteten, ungesunden Produkten.
Genau, genauso beim Protein, hochwertige Proteine. Eier sind zum Beispiel für den Menschen sehr, sehr gut verarbeitbar, die Proteinzusammensetzung. Und ja, auch Tofu und Hülsenfrüchte, man braucht nicht immer Fleisch und tierische Produkte. So, und wieso reden wir jetzt in diesem Podcast so lange über Ernährung? Weil eben, wir haben ja schon gesagt, die Insulinresistenz ist sehr häufig, geht eben sehr häufig mit dem PMOS einher. Aber es ist eben auch so, dass die Insulinresistenz teilweise als Ursache für das PMOS genannt wird. Weil es eben so ist, dass Insulin die Ausschüttung von LH in der Hirnanhangsdrüse stimuliert und LH wiederum dann verantwortlich ist für die Bildung von Testosteron in den Eierstöcken und wir praktisch dann diese vermehrten Androgene haben. Das heißt, die Ursachen vom PMOS sind ja sozusagen einfach hormonelle Dysfunktion, aber die können eben auch durch diese Insulinresistenz entstehen.
Genau, und entweder es ist halt so, dass man quasi einfach genetisch vielleicht eine verminderte Empfindlichkeit der Körperzellen auf Insulin hat. Oder wenn man sehr, sehr viele Blutzuckerspitzen hat, kann das Ganze eben auch passieren, weil die Rezeptoren dann einfach nicht mehr so sensibel werden, wenn ständig immer wieder Insulin ausgeschüttet wird, weil man diese Spitzen hat, ne? Also deswegen reden wir die ganze Zeit davon, dass wir den Blutzuckerspiegel einfach konstant behalten wollen. Deswegen also genetische Veranlagung kann auch was mit dort reinspielen, aber auch, und das wollen wir auch einfach noch drauf mit eingehen, dass eben auch chronischer Stress und ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel eben auch dazu führen kann, dass mehr männliche Hormone produziert werden und so nämlich dann auch der Eisprung viel verhindert sein kann und die Symptome auftreten, die wir gerade besprochen haben.
Genau, und jetzt haben wir über Ernährung gesprochen, jetzt möchten wir auch noch mal ganz kurz über Sport und Bewegung reden, weil das natürlich auch wichtig ist, weil auch Bewegung so ein bisschen eine Art der Therapie sein kann, um sozusagen die Muskeln als Zuckerspeicher zu nutzen. Und hierbei muss man natürlich immer aufpassen, wenn man jetzt sehr exzessiv Sport treibt, kann das auch den Cortisolspiegel in die Höhe treiben. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber grundsätzlich wird empfohlen, dass man zum Beispiel Krafttraining macht, weil der Muskelaufbau eben den Glukosespeicher vergrößern kann und die Zellen auch wieder insulinsensibler machen kann.
Genau, und gerade wenn man auch zum Beispiel durch dieses metabolische Syndrom eben mit einer Gewichtszunahme zu kämpfen hat, ist natürlich auch zusätzliche Bewegung gut, einfach wenn man dadurch die Kalorien, also naja, nicht die Kalorien, sondern einfach den Energieverbrauch steigert, so rum. Was auch gut ist, ist moderates Ausdauertraining, Zone 2 für die Profis, die sich da so ein bisschen auskennen. Zone 2 heißt einfach nur, dass man die Herzrate halt eben nicht so hoch treibt, also jetzt nicht dauerhaft sprinten. Und das bedeutet eben lockeres Joggen, Walken, Radfahren und es verbessert dann eben die Durchblutung und transportiert auch Zucker in die Zellen, weil wir wollen ja den Zucker nicht im Blut haben.
Wobei ich immer sagen muss, also ich habe ja auch für einen Halbmarathon trainiert und Zone 2 Joggen ist wirklich langsam. Also wenn man das auf der Straße macht, kommt man sich teilweise blöd vor. Ich habe es dann auf dem Laufband gemacht, weil in Zone 2 bleiben beim Joggen ist wirklich nicht einfach.
Ja, aber das ist ja auch dann ein Trainingseffekt, wenn man dann schneller rennen kann in Zone 2, das ist halt dann
Das stimmt. Krass. Und man muss sagen, diese langsamen Läufe, die bringen einem wirklich richtig viel. Unterschätzt man. Ja, genau. Und wie gesagt, sehr intensives Training, da sollte man vorsichtig sein, einfach weil das auch wieder Cortisol ausschütten kann und den Körper stressen kann. Aber grundsätzlich, Sport ist auf jeden Fall beim PMOS wirksam und hilfreich. Und generell, wenn ihr jetzt sagt, boah, Sport ist aber wirklich gar nicht meins, ich achte lieber auf die Ernährung und schaue, dass ich mich gut ernähre, dann vielleicht einfach mal statt die U-Bahn zu nehmen, zwei Stationen einfach mal laufen. Spaziergänge sind wirklich eine auch der besten Sachen, die man machen kann. Marie hat vorhin auch schon angesprochen, dass man direkt nach dem Essen gehen spaziert, weil das eben auch diese Glukosepeaks ein bisschen senken kann. Also auch Spaziergänge sind schon wirklich sehr wohltuend für den Körper.
Genau. Jetzt wollen wir noch am Ende einen Punkt beleuchten, nämlich die Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt keine Therapie, also erwartet da jetzt keine Wunder von. Aber tatsächlich kann man sagen, dass auch in der Leitlinie und in Meta-Analysen für einige Stoffe eben schon an sich Evidenz vorliegt. Und die wollen wir euch natürlich auch vorstellen. Ich glaube, das aller bekannteste ist Inositol. Und Inositol ist wichtig, dass ihr unterscheiden könnt, dass es Myo- und D-Chiroinositol gibt. Und da müsst ihr euch das Verhältnis von 40:1 merken, weil das ist tatsächlich das physiologischste Verhältnis, wie es auch im Körper vorkommen würde. An sich verbessert es die Insulinsensitivität, senkt die Androgene und reguliert so den Zyklus. Und man kann eben sagen, dass es in bestimmten Bereichen ähnliche Effekte erzielen kann wie Metformin. Aber Metformin ist 1000-mal besser untersucht und ihr müsst auch tatsächlich einiges von diesem Inositol einnehmen. 2 bis 4 Gramm am Tag. Und ich kann euch auch sagen, gerade dieses 40:1 Verhältnis ist tatsächlich in Deutschland sehr, sehr schwierig zu finden, weil es da ein europäisches Patent gibt. Genau. Könnt ihr trotzdem einmal recherchieren und man kann die Stoffe ansonsten auch einzeln kaufen. Und dann müsst ihr es einfach mal probieren.
Genau, vielleicht ganz allgemein können wir noch mal sagen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Als Apothekerin ist man da immer, finde ich, sehr vorsichtig,
ja, wenn
man weiß, was für Anforderungen an Arzneimittel gestellt werden. Und im Verhältnis dazu sind Nahrungsergänzungsmittel wirklich, naja, auf jeden Fall sehr schlecht untersucht im Verhältnis zu Arzneimitteln. Mhm. Deswegen schaut da immer, es gibt ja trotzdem gewisse Firmen, die an sehr guten Standorten produzieren oder sagen, sie machen Arzneimittel, ähnliche Kontrollen und so, dass ihr vielleicht einfach ganz allgemein bei Nahrungsergänzungsmitteln da ein bisschen schaut, was ihr bestellt. Weil vor allem jetzt so beim nächsten Punkt, Omega-3-Fettsäuren, da gibt es wirklich viele Präparate, die nicht gut sind. Da sollte man wirklich ganz genau schauen. Ich weiß, es gibt eine Firma, die produziert auch in Deutschland und die machen diese ähnlichen arzneimittelähnlichen Tests, habe ich letztens erst einer Freundin empfohlen. Und generell Omega-3, seid da ein bisschen vorsichtig. Es gibt da immer wieder widersprüchliche Studien. Ich habe jetzt auch letztens tatsächlich, hat Karl Lauterbach geteilt, dass das tatsächlich auch Demenz, da gab es eine Studie, dass die Demenz steigt, wenn Leute Omega-3 supplementiert haben. Dann gibt es ja das ganze kardiovaskuläre Risiko, was damit einhergeht. Also wenn ihr da vielleicht vorbelastet seid, würde ich das jetzt nicht empfehlen. Wir empfehlen hier generell ja gar nichts, aber einfach, dass ihr da vorsichtig seid. Und grundsätzlich ist es aber so, dass Omega-3-Fettsäuren wichtig sind. Da sollte man über die Ernährung aber meiner Meinung nach vor allem schauen, dass man da gesunde Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Die können nämlich auch stark antientzündlich sein und Blutfette senken. Wie gesagt, aber hier wäre ich vorsichtig, einfach sich gut informieren, eventuell auch nochmal ein Blutbild machen lassen. Das sagen wir ja auch immer, bevor man was einnimmt, erstmal checken, ist der Need überhaupt da, das einzunehmen und dann auch nochmal Rücksprache mit Arzt, Ärztin halten, um einfach das sicher abzuklären.
Genau, dann etwas Ähnliches ist bei Vitamin D, also falls ein bestehender Mangel vorliegt, das heißt, macht am besten immer erstmal einen Bluttest, bevor ihr was supplementiert, sind wir großer Fan von, dann sollte der natürlich ausgeglichen werden und man hat eben auch noch bei Vitamin D eben Vorteile für PCOS, PMOS untersucht und am besten in Kombination mit K2, da gibt es ja auch unterschiedliche Studien zu, aber könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht und eben auch nach einem Bluttest.
Genau, dann gibt es noch ein weniger evidenzgestärktes Präparat, nämlich N-Acetylcystein, kurz NAC. Das ist die Vorstufe für Antioxidantien. Das kann theoretisch die Eizellen vor oxidativem Stress schützen und die Eisprungsraten erhöhen, aber die Evidenz, wie gesagt, ist deutlich schwächer als zum Beispiel für Inositol oder Metformin. Genau, nur hier der Vollständigkeit halber.
Genau, und das war tatsächlich schon mit das meiste, was wir euch für das PCOS, PMOS vorstellen wollten.
Genau, wir können ja nochmal zusammenfassen. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Kriterien, die wichtig sind, die erfüllt werden sollten. Kriegt keine Panik, falls mal von GynäkologInnen das einfach diagnostiziert wird. Das passiert meiner Meinung nach zu oft und zu schnell. Und wenn, dann gibt es eben als Haupttherapie, wenn eben überhaupt ein Leidensdruck besteht, Lebensstiländerung, Bewegung, was man alles auf jeden Fall noch vor irgendwelcher Medikation erstmal probieren kann.
Genau, dann gibt es auch verschiedene Therapien, je nachdem, wenn man halt eben diese erhöhten Androgene behandeln möchte, wenn einen das stark stört, zum Beispiel die Pille oder eben wenn man halt auch Probleme mit dem Kinderwunsch hat, dann kann man da eben auch verschiedene Maßnahmen noch treffen. Genau, und dann sind wir halt stark auf das Thema Ernährung eingegangen. Also wichtig ist einfach, dass ihr halt aufgrund dieser Insulinresistenz halt schaut, dass ihr Blutzuckerspitzen verhindert. Zum Beispiel, dass ihr erst Proteine esst, dass ihr euch antientzündlich ernährt, dass ihr viel Sport treibt. Ich glaube, das ist da das Wichtigste.
Genau. Und ja, wir hatten überlegt, passend zu diesem Thema, ob wir eine Folge noch zum Thema Endometriose machen. Das ist ja auch oft irgendwie, ja, das ist ja irgendwie, gehört auf eine Art zusammen, auch wenn es was ganz anderes ist.
Mhm.
Wir können ja mal eine Abstimmung machen.
Unter der Folge, ja.
Genau, also stimmt mal ab, euch das Thema auch interessieren würde, dann machen wir dazu auf jeden Fall gerne auch noch eine Folge. Und schreibt uns auch immer gerne, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt.
Genau, also ich finde das Thema sehr, sehr spannend und wir hoffen, dass wir euch da vielleicht ein paar Ängste oder einfach etwas Wissen vermitteln konnten zu dem Thema.
Ja, und dann würde ich sagen,
hören wir uns das nächste Mal bei
Tablettentalk. Tschüss.
Ciao.
Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert.
Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.